Tachles Podcast.
Dr. Willi Korte, was verändert sich durch die neue Schiedskommission, die 2025 überhaupt erstmal installiert werden soll in Deutschland, vielleicht in Berlin, jetzt im Gegensatz zu dem bisherigen Verfahren der sogenannten Limbach-Kommission?
Naja, wir haben uns ja mehrmals anhören müssen, gerade auch im Herbst letzten Jahres zum Jubiläum der Limbach-Kommission, auch zum Jubiläum der Washingtoner Konferenz, dass diese jetzige Kommission mit Professor Papier als Vorsitzenden und zwei jüdischen Beisitzern, dass die zu restitutionsfreundlich sei. Von daher fürchte ich, gerade weil man in Bayern nun so gute Worte für das Schiedsgericht findet und ich mir nicht vorstellen kann, im Hinblick auf die bisherige Haltung gerade Bayerns zur Restitutionsfrage und zum Unwillen vor die beratende Kommission zu gehen, dass dieses Schiedsgericht eine Nachfolgeorganisation sein wird, sein kann, die etwas Besseres für die Antragsteller und Opfer darstellt als die beratende Kommission. Also ich fürchte, dass sich Frau Roth da von einigen Ländern hat über den Tisch ziehen lassen mit dieser Schiedsgericht-Idee, denn sie hat ja eine Reform versprochen. Und dass dieses Schiedsgericht, das ja mehr eine juristisch orientierte Einrichtung wohl sein wird, dass dieses Schiedsgericht keine Verbesserung für die Opfer und ihre Nachkommen darstellen wird.
Aus Ihrer jahrelangen, jahrzehntelangen Expertise, welche Auswirkungen hat das, was Sie eben geschildert haben, für die Menschen, für die Nachfahren, die auf der Suche nach Raubkunst, also nach Kunst aus ihren Familien sind?
Dass sie es, und Privatsammler sind ja sowieso wieder mal ausgenommen, es betrifft ja eigentlich nur die öffentlichen Einrichtungen, dass sie es in Zukunft schwerer haben werden, es mit größerem Aufwand werden betreiben müssen, um ihre Ansprüche durchzusetzen. Ich kann Ihnen einen aktuellen Fall aus der Umwelt Max Stern nennen. Da geht es um ein staatliches Museum. Das heißt, ich bin mit einem Ministerium in Süddeutschland in Kontakt. Die haben ein Gutachten in Auftrag gegeben und sind zum Ergebnis gekommen, Max Stern war wohl nicht genug verfolgt bei dieser Transaktion. Daraufhin habe ich gesagt, was ja eigentlich die Politik sein sollte. Ja gut, ich akzeptiere die Entscheidung, lass uns vor die beratende Kommission gehen. Daraufhin hat mir das Ministerium mitgeteilt, nö, vor die beratende Kommission wollen wir nicht gehen, wir warten lieber auf das Schiedsgericht. Da sehen Sie ja, wo der Hase wohl hinläuft.
Es gibt ja auch Befürchtungen, die man hört aus den Kreisen der Nachfahren, dass dieses Schiedsgericht letztendlich dazu führen wird, dass es überhaupt keine Entscheidungen mehr gibt. Das sagen manche Opferanwälte. Teilen Sie diesen Pessimismus?
Wir wissen ja bisher nur aus veröffentlichten Unterlagen, dass das BKM ein Gutachten in Auftrag gegeben hat bei Professor Weller in Bonn. In diesem Gutachten steht ja expressis verbis drin, was in der Zwischenzeit natürlich etwas korrigiert wurde, dass zum Beispiel bei dem Schiedsgericht keine jüdischen Richter teilnehmen sollen, denn die seien ja voreingenommen, sondern es sollen neutral denkende, aber mit Empathie handelnde Personen sein. Wir sind ja immer noch im Land der Täter. Also wir sind ja nicht auf einer Pazifikinsel, wo man sagt, ja gut, die hatten alle nichts damit zu tun. Da wird es ja voll genug neutrale Leute geben. Nein, es soll hier nach festgelegten Kriterien ein Restitutionsfall beurteilt werden, weil man eben der aktuellen beratenden Kommission vorwirft, sozusagen über den Rand hinaus zu malen mit ihren Empfehlungen, zu restitutionsfreundlich, zu großzügig zu sein, weil, glaube ich, die deutsche Museumslandschaft es in der Zwischenzeit leid ist, Bilder hergeben zu müssen, von denen sie überzeugt sind, dass sie keine Restitutionsfälle sind. Sie wiederum, Bayern mit Menz und Partoldi, die ja sagen, es ist so eindeutig kein Restitutionsfall, da müssen wir gar nicht erstmal zur beratenden Kommission gehen. Also ich habe große Bedenken, zumal uns bisher ja die Details, also der Bewertungsrahmen, die Besetzungsregeln, das Schiedsgericht, all das bisher nicht publik gemacht wurde. Es wurde uns ja nur mitgeteilt nach der KMK-Konferenz, die beratende Kommission wird durch ein Schiedsgericht abgelöst. Und in dieser Presseerklärung wird ja verwiesen auf verschiedene Dokumente, die uns allerdings bisher immer noch nicht vorgelegt wurden. Das heißt, wir können immer noch nicht anhand dieser Dokumente qualifiziert beurteilen, was da auf uns zukommt. Und schon das finde ich ja äußerst bedenklich, nachdem ja gleichzeitig ständig das Wort von Transparenz damit verbunden wird. Und wenn ich in der Zwischenzeit in Verbindung mit Restitutionsfällen, sei es der Kunsthandel oder sei es staatliche Einrichtung, wenn jemand von Transparenz spricht, dann weiß ich schon, aha, der meint genau das Gegenteil.
Viele Länder haben eine NS-Raubkunstgesetzgebung schon längst eingerichtet. Welche Hintergründe gibt es aus Ihrer Sicht, Herr Dr. Korte, dass das Deutschland bislang nicht gemacht hat, auch nicht im Kontext der Ankündigung eines Schiedsgerichts?
Ein Restitutionsgesetz würde ja bedeuten, das wird ja auch immer richtigerweise betont, dass es natürlich auch eine Entschädigungsregelung geben muss. Also wenn Sie heute nach deutschem Recht einen gutgläubigen Eigentümer haben und praktisch alle Raubkunst, die im deutschen Privatbesitz oder auch im öffentlichen Besitz ist, ist ja aufgrund des Ablaufs der Zeit, aufgrund von Ersitzung, aufgrund von gutgläubigem Erwerb, also die üblichen Argumente, die wir aus dem deutschen Zivilrecht kennen, ist ja uneingeschränkt im Eigentum der Institution oder der Person. Also wenn Sie, auch im Hinblick auf ja das verfassungsrechtlichen Schutz des Eigentums, wenn Sie einen Privatsammler dazu auffordern, nun ein Raubkunstbild, was der vor 15 Jahren gutgläubig erworben hat, zu restituieren, müssen Sie den ja entschädigen. Wie Sie das im Einzelnen machen, ist noch eine andere Frage. Diese Idee gibt es im Grunde seit Beginn der Restitutionsdiskussion. Es wird natürlich aus meiner Sicht berechtigterweise darauf verwiesen, die Bundesrepublik Deutschland ist der Rechtsnachfolger des Dritten Reiches, also soll die Bundesrepublik Deutschland doch da mitmachen und diese Entschädigung zur Verfügung stellen. Da sagt die Bundesregierung seit 20 Jahren plus, nein, nein, sowas können wir nicht machen. Da soll doch der Kunsthandel irgendwie so ein Sonderzuschlag auf die Provision draufsetzen und von diesem Sonderzuschlag soll dann ein Topf gegründet werden. Ich halte das auch im Hinblick darauf, dass es ja jetzt eine Gesetzesinitiative gibt, in der es heißt, dass jetzt die Nachfahren jüdischer Opfer bei der Restitution eines Kunstwerkes die Wiedergutmachung, die damals in den 50er Jahren gezahlt wurden, zurückzahlen müssen. Also, wissen Sie, wie gesagt, wir sind im Land der Täter. Und dass heute eine Bundesregierung und auch eine grün-gelb-rote Bundesregierung kommt und die Chuzpe hat, ein Gesetz zu verabschieden, wo Pfennigbeträge zum Teil, die damals in den 50er Jahren ausbezahlt wurden, heute zurückzuzahlen sind, möglicherweise mit Zins und Zinseszinsen, also da weiß ich gar nicht, wo ich anfangen soll mit der Kritik. Das zeigt aber auch, wie die Geisteshaltung im Land ist. Das heißt also, wir haben ja in Deutschland, gucken Sie sich den Fall Stern an und die meisten anderen, das sind doch keine Bilder in der Regel im zweistelligen Millionenbereich. Wir reden ja in der Zwischenzeit oft von Bildern 5.000 Euro, 10.000 Euro, 20.000 Euro, 50.000 Euro. Also wir sind doch kein kleines, armes Land. Also sicher wird sich da einiges zusammenkommen, aber das ist ein überschaubarer, niedriger Millionenbetrag über die Jahre und Jahre, habe ich nicht den geringsten Zweifel. Da müsste eigentlich dieses Land, das ja ständig für sich in Anspruch nimmt, 7 Tage die Woche an nicht die Aufarbeitung und die moralische Verpflichtung der Nazizeit zu denken, vermeintlich. Da kann mir doch keiner erzählen, dass dieses Land keinen steuerfinanzierten Betrag aufbringen kann, um so einen Fonds zu schaffen, wo dann, Gott sei es Ihnen verziehen, nicht die gutgläubigen Erwerber, die natürlich alle deshalb gutgläubig waren, weil sie keine Fragen gestellt haben und weil auch damals keine Fragen gestellt wurden, lass sie alle gutgläubig sein, gut, dann kriegen sie halt ihre 25.000 Euro für dieses Bild, was sie jetzt hergeben müssen. Aber das schaffen wir nicht. Das schaffen wir als Land nicht. Dafür haben wir eine Gesetzesinitiative an der anderen Seite, wo wir wieder Wiedergutmachungsleistungen zurückfordern wollen von den Enkelkindern derjenigen, die nach dem Krieg ihre Wiedergutmachung bekommen. Also ich sehe das ja vor allen Dingen als Bürger dieses Landes, der seit 40 Jahren auf der anderen Seite des Ozeans lebt. Also ich sehe es von außen primär, habe aber natürlich immer noch genug zu tun in diesem Land. Du hast dich ja jetzt nicht sozusagen als von der Heimat abgeschnitten, sondern nicht so als Wanderer zwischen den Kontinenten ja mit diesem Thema seit Jahrzehnten unterwegs bin. Aber ich sehe es vor allem eben auch aus der Sicht der USA, als jemanden, der nun seit vielen Jahrzehnten in den USA lebt. Und ich habe mir immer gedacht, auch im Hinblick auf all diese Sonntagsreden, die zu diesem Thema gehalten werden, dieses Land würde diese Gelegenheit ergreifen, um der Welt zu zeigen, seht her, hier haben wir noch so einen Restbestand von NS-Verfolgung, den wir aufarbeiten müssen. Seht her, wie wir mit diesem Thema umgehen. Die beratende Kommission ist ja auch erst Jahre nach den Washingtoner Prinzipien eingerichtet worden. Und ich kann mich sehr gut erinnern, dass ich mit Vertretern der Bundesregierung von Anfang an Gespräche geführt habe, gesagt, also pass mal auf, das ist eine Verpflichtung des Landes. Dann habe ich gesagt, nee, das ist eine Kulturangelegenheit. Und Kulturangelegenheiten sind aufgrund der deutschen Verfassung Sachen der Länder. Mit anderen Worten, wir können da als Bund gar nichts tun. Dann habe ich gesagt, es ist doch kein Kulturthema, es ist ein Wiedergutmachungsthema. Und ein Wiedergutmachungsthema war schon immer eine Angelegenheit der Bundesregierung, des Landes. Und tut doch jetzt nicht so, als ob ihr da handlungsunfähig wären. Es hat Jahre gedauert, bis sie überhaupt diese beratende Kommission eingerichtet haben, die sie ja vermeintlich auch nur einrichten konnten in Absprache mit Ländern, womit sie jetzt auf 16 verschiedene Stimmen angewiesen sind. Also ich verstehe es nicht, weil es eine, wie gesagt, als Betrachter von außen, eine wunderbare Gelegenheit gewesen wäre für dieses Land, dem Rest der Welt zu zeigen, wie man in einem überschaubaren Bereich, und Sie können sich erinnern, bei der Zwangsarbeitergeschichte gab es ja auch diesen Fonds, diesen riesigen Fonds aus Geldern aus der Industrie, dass man dieses andere Thema nicht so eigentlich aufgegriffen hat, wie man letztlich die Zwangsarbeitergeschichte geregelt hat, sagt, gut, hier Leute, hier ist ein Haufen Geld, das steht zur Verfügung, um nochmal dafür zu sorgen, dass für diesen oder jenen Einzelfall eine Lösung gefunden werden kann, die vor allem im Interesse der Verfolgten und ihrer Nachkommen ist. Und ich kann es eigentlich nicht verstehen, wieso eine Bundesregierung nach der anderen es nicht hingekriegt hat, dieses Thema so in den Griff zu bekommen, dass sie quasi im Schaufenster sagen können, passt mal auf, Leute, haben wir doch toll gemacht. Ganz im Gegenteil, sie haben sich ja überwiegend Kritik eingehandelt.
Da geben Sie mir schon das Stichwort für meine vorletzte Frage. Es wird ja bald in Deutschland gewählt. Herr Dr. Korte, was erwarten Sie sich, was erhoffen Sie sich in dieser speziellen Frage von einer neuen Regierung in Deutschland? Business as usual?
Naja, also die neue Regierung wird ja wohl nicht so aussehen wie die alte Regierung, nehme ich mal fest an. Und was wir dann für Mehrheitsverhältnisse im Bundestag haben werden, im Hinblick auf die Mehrheitsverhältnisse in einigen Landtagen nach den Landtagswahlen, da bin ich zunächst mal etwas besorgt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir einen Staatsminister oder Staatsministerin haben werden, die im Gegensatz zu Vorgängerinnen und Vorgängern sagen werden, also das mache ich jetzt ganz anders. Nicht? Also jetzt habe ich das kapiert und jetzt werden wir mit neu gefundener Großzügigkeit werden wir dieses Thema angehen. Ich sehe zum einen nicht, dass bei jeder Koalitionsverhandlung, die man sich vorstellen kann, das ein Thema sein wird, was oben auf der Agenda steht. Da wird es viele andere Themen geben. Außerdem müssen wir ja sowieso alle sparen jetzt, nehme ich mal an. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es besser wird, wenn Sie meine persönliche Meinung hören wollen. Ich hoffe ja, dass diese blöde Gesetzesinitiative, die vor kurzem ja noch im Kulturausschuss des Bundestages von praktisch allen Referenten in Grund und Boden gestammt wurde, dass die mit dieser Bundesregierung auch ihr Ende findet und nie mehr auf die Agenda kommt. Und ich kann mir eigentlich nur hoffen, dass vielleicht aus diesem Schiedsgericht dann hoffentlich doch nichts wird, beziehungsweise etwas anderes wird, wobei ich wieder durch betonen muss, wir wissen ja immer noch nichts über die Details, die da besprochen wurde für dieses Schiedsgericht. Und dass man das macht, was uns im letzten Herbst bei all diesen Feierlichkeiten hier in Berlin versprochen wurde, eine Stärkung und Reform der beratenden Kommission, damit die besser arbeiten kann, schneller arbeiten kann. Die Empfehlungen waren ja eigentlich nie ein Problem, auch wenn sie nicht verbindlich waren. Die Museen haben ja das letztlich akzeptiert. Mit der einseitigen Anrufbarkeit ist es natürlich nach wie vor ein Thema. Denn wie kann die Bundesregierung den Gemeinderat einer kleinen Stadt zwingen, an so einem Verfahren teilzunehmen? Also wenn Sie ja die Presseerklärung zur beratenden Kommission lesen, da heißt es ja auch, ja, Bund und Länder wollen das machen. Und wir gehen dann mal auf die Gemeinden zu und bitten die, sie möchten doch da mitzumachen. Und wir wissen doch alle, dass die große Zahl der Museen im Lande kommunale Einrichtungen, nicht staatliche Einrichtungen sind. Ja gut, in Sachsen und Bayern und Baden-Württemberg haben wir große staatliche Museen. Aber die große Vielzahl der Museen im Lande sind ja kommunale Einrichtungen. Und ich möchte mal wissen, ob ein Landesminister zu einem Stadtrat gehen kann, wo die AfD ordentlich vertreten ist und sagt, pass mal auf, also es macht doch mal mit. Wohl wissend, dass sie ja dann das Risiko eingehen, dass sie das Kunstwerk, das dann zur Diskussion wird, abgeben müssen. Da kann ich mir gut vorstellen, dass da ein paar Leute im Gemeinderat sagen, nö, also wir haben da eigentlich keine Lust. Und dann gucken wir mal, wie das mit der einseitigen Anrufbarkeit funktioniert und ob da wirklich jede Kommune Land auf Land ab uneingeschränkt mitmacht. Da gibt es noch keine Garantie.
Herr Dr. Korte, abschließend aus Ihrer wirklich jahrzehntelangen Expertise zu diesem Thema. Was steht denn aus Ihrer Sicht noch aus im Hinblick auf eine bessere, eine verlässlichere, einen gerechteren Umgang mit NS-Raubkunst, ganz allgemein gefragt?
Wir haben jetzt ein Forschungsprojekt in Düsseldorf mit den jüdischen Kunden von Max Stern. Ein Kunsthändler in Deutschland, dessen jüdische Kunden wir uns angucken. Von den etwa 1100 Kunden waren 8% jüdische Kunden. Ein Prozentsatz, der weit über dem Prozentsatz der jüdischen Bevölkerung im Land lag. Und was wir in Ansätzen gehört haben, sind ja Namen von Sternkunden, die alle nicht als Sammler bekannt wurden, die praktisch allesamt seit den Wiedergutmachungsverfahren in Vergessenheit geraten sind. Das heißt also, der erste Schritt muss natürlich sein, entsprechende Mittel zur Verfügung zu stellen, damit in der Tat all diese Namen, die sich in Nazi-Akten und Wiedergutmachungsakten wiederfinden, aufzuarbeiten. Und ich bin sicher, dass wir da auf Tausende von Namen kommen würden, die natürlich alle ein gleiches, ähnliches Schicksal erlitten haben. Das heißt, sie sind ausgeplündert, ausgeraubt worden, konnten entweder ins Exil fliegen oder sind ermordet worden. Und uns endlich mal auch mit deren Vermögensverlusten beschäftigen, um dann auch zu rekonstruieren, was aus diesen Vermögensverlusten, hier im Sinne von Kunstgutverlusten. Und wir beschäftigen uns ja nur mit Gemälden. Wir beschäftigen uns ja nicht mit Kunstgewerblichen. Wir beschäftigen uns ja nicht mit Druckgrafik. Wir beschäftigen uns ja nicht mit Teppichen, Möbeln, Silber und was weiß ich noch. Wir gucken ja uns nur die Spitze der Pyramide an. Und nicht mal die haben wir bisher in den Griff bekommen. Also es ist, wie gesagt, im Hinblick auf all die Sonntagsreden bezüglich der moralisch-historischen Verpflichtung dieses Landes, muss dieses Land doch in der Lage sein, die notwendigen Mittel aufzutreiben, damit nicht nur Museen staatliche Mittel bekommen, um ihre Bestände aufzuarbeiten, sondern dass endlich auch die Nachkommen der Opfer ausreichend alimentiert werden, um ihre Schicksale aufzuarbeiten. Denn wir haben immer noch ein riesiges Ungleichgewicht im Lande. Wenn ein Museum einen Antrag stellt und sagt, pass mal auf, also wir fürchten, dass wir Raubkunst in unserem Bestand haben, wir brauchen jetzt ein 3-Jahres-Projekt, dann kriegen die staatliche Förderung, um eine oder zwei Personen einzustellen, die dann den Bestand aufarbeiten. Wenn aber jetzt jemand sich aus Buenos Aires meldet und sagt, ich möchte mal sehen, was es zu meinen Großeltern gibt, dann muss der erstmal einen Repräsentanten in Deutschland finden, der den Antrag stellen kann, damit nach dem Bundesreisekostengesetz zum Beispiel die Bahnfahrt bezahlt und abgerechnet werden kann. Also da ist immer noch ein riesen Ungleichgewicht zwischen den auch finanziellen Belastungen, die auf die Opfergeneration zukommt, um überhaupt mal die Grundlagenforschung zu betreiben. Denn in der Zwischenzeit sind wir bei der Enkel- und Urenkelgeneration angelangt. Und da gibt es genug Leute, mit denen wir in Verbindung mit dem aktuellen Projekt Kontakt aufgenommen haben, die gar nicht gewusst haben, dass ihre Großeltern aus Deutschland kamen und Juden waren. weil die Eltern schon im Exil ihren jüdischen Glauben hinter sich gelassen haben und die Kinder und die Enkelkinder schon gleich gar nichts wissen. Also wir müssen all diese in Vergessenheit geratenen Leute, die müssen wir wieder nach oben bringen. Und deren Schicksal und deren Verluste müssen wir dokumentieren, so gut wir es können, damit wir endlich auch für die Allgemeinheit eine Vorstellung von der Dimension der Beraubung und Verfolgung haben. Es war ja von Anfang an, wie dieses Thema hochkam, vor nun fast 30 Jahren, war es ja ein beliebtes Argument zu sagen, ach, da geht es um ein paar Leute, die haben ein paar Bilder verloren, das werden wir schon abarbeiten und dann ist die Sache erledigt. Fast 30 Jahre später haben wir immer noch keine zuverlässige Vorstellung von der Dimension der Beraubung, wie schwer es ist, einzelne Kunstwerke bestimmten Personen zuzuordnen, weil zum Beispiel schon, und das ist ja auch ein interessanter Aspekt der Aufarbeitung der NS-Verfolgung in der Nachkriegszeit, man im Kontext der Wiedergutmachungsverfahren ja nur dann Wiedergutmachungsansprüche geltend machen konnte in puncto Kunstverlust, wenn einem das Kunstwerk tatsächlich durch staatlichen Eingriff entzogen wurde. Die große Mehrzahl der jüdischen Auswanderer haben aber ihre Bilder und ihre Kunstwerke nicht durch staatliche Maßnahmen, sprich Entziehung, verloren, sondern indem sie haben verkaufen müssen. All diese große Zahl von Menschen, die im Hinblick auf ihre Verfolgung, entweder noch in Deutschland oder dann auch im Exil, ihre Bilder haben verkaufen müssen, um entweder das Geld aufzutreiben, das Land verlassen, aus dem Land fliehen zu können, beziehungsweise im Exil überleben zu können, die hatten alle keinen rechtlichen Anspruch auf Wiedergutmachung. Deshalb tauchen auch deren Verluste in den Wiedergutmachungsakten nicht auf. Und da frage ich mich natürlich immer wieder, auch im Hinblick auf die aktuelle Diskussion, wie mit diesem Thema Restitution umzugehen ist. Wieso ist in den 50er Jahren, wo ja im Bundestag in Bonn über Jahre zum Thema Wiedergutmachung debattiert und ein Gesetz und eine Gesetzesnovelle nach der anderen verabschiedet wurden, wieso ist es da nicht dazu gekommen, schon damals ein Wiedergutmachungsgesetz zu verabschieden, was genau das geleistet hätte oder hätte leisten sollen, was wir heute als nicht vorhanden beklagen? Und damals hätten wir noch Tausende und Abertausende von Zeitzeugen gehabt, die man hätte befragen können. Und ich kann mich sehr gut erinnern aus einigen Gesprächen vor Jahren mit Überlebenden, die gesagt haben, ja, wir waren in den 50er Jahren waren wir in Deutschland und da haben wir schon das eine oder andere Bilder aus unserer Familie haben wir in einem deutschen Museum wiedergefunden. Wir hatten aber keine Möglichkeit, da einen Anspruch geltend zu machen, weil der Papa hat es ja kurz vor der Auswanderung hat es verkauft, dann ist es halt über den Kunsthandel wieder aufgetaucht und dann hat es nicht jemand ins Museum gespendet oder das Museum hat es gekauft und die haben sich ihre eigenen Bilder wieder angeguckt in den 50er Jahren und hatten keine Möglichkeit, diese Bilder geltend zu machen, weil es auch schon damals kein Restitutionsgesetz gab. Und da frage ich mich natürlich, im Hinblick auf die heutige Diskussion, wieso sah man damals keine Notwendigkeit, eine ähnliche Regelung zum Beispiel zu finden, wie sie für Immobilien existierte, wo die Leute einen uneingeschränkten Rechtsanspruch gehabt haben. Es gab ja alliierte Vorgaben, wie die Restitution hätte betrieben werden sollen. Nur diese alliierten Vorgaben, die erloschen natürlich mit der Rolle der Alliierten als Besatzungsmacht. Und nachdem dann die Deutschen sozusagen alleine dafür verantwortlich sind, und ich habe ja zu Beginn meiner Karriere im amerikanischen Nationalarchiv die amerikanischen Besatzungs- und Militärakten des Außenministeriums gelesen, und die Amerikaner und Briten, vor allem die Amerikaner als sozusagen die führende westliche Besatzungsmacht, haben den Deutschen ja klar gesagt, pass mal auf, also wir haben jetzt hier mit unseren Regeln Wiedergutmachung betrieben. So, und die Besatzungszeit kommt nun nicht an ein Ende im Laufe der 50er Jahre. McCloy, hoher Kommissar. Und wir übertragen jetzt euch diese Aufgabe an die Deutschen, damit ihr in unserem Sinne weitermacht. Und was haben die deutschen Museen, was haben die deutschen Stellen gemacht? Sie haben sich den großen Bestand an Raubkunst, der nun noch übrig blieb, haben sie erstmal angekommen und gesagt, das und das und das, das wäre doch für unsere Amtsstube oder für unser Museum ganz interessant, dass wir das aufhängen. Und dann haben sie als Zweites gesagt, dann haben wir aber noch eine Menge andere Sachen, die finden wir nicht so gut. Was haben sie gemacht? Die haben sie verkauft über den Kunsthandel. Vor Jahren hatte ich einen Fall mit einem Bild, das eindeutig Raubkunst war, das dann im Bundesbesitz war und das der Bund in den frühen 60er Jahren, ich glaube, für 600 Mark damals verkauft hat. Da bin ich hier in Berlin an die entsprechende Stelle gegangen und habe gesagt, guck mal, ich habe das jetzt rekonstruiert, das ist ein Raubkunstbild. Und das hätten die Erben jetzt gerne zurück. Daraufhin sagte man mir in Berlin, ja, wir haben es aber verkauft, das Bild ist ja nicht mehr da. Habe ich gesagt, das weiß ich auch. Bekomme ich dann die 600 Mark ausbezahlt? Dann habe ich gesagt, nö, natürlich nicht. Denn wir machen ja nur Restitution von Raubkunstbildern und nicht Restitution von Erlösen von verkauften Raubkunstbildern. Frage 1. Frage 2, ja, was passiert denn, wenn ich dieses Bild jetzt irgendwo wiederfinde im Privatbesitz? Kann ich es dann geltend machen? Das wird schwierig, denn wir haben es ja versteigert. Und durch diese Versteigerung ist ja neues Eigentum geschaffen worden. Also der jetzige Besitzer ist ja auch der Eigentümer des Bildes, womit sie keinerlei rechtlichen Zugriff auf dieses Bild haben. Dann haben wir gesagt, so, was bleibt denn dann übrig? Langes Schweigen. Also auch das hätte man anders regeln können, indem man gesagt hat, so, wir verkaufen hier nichts. Wir bleiben auf den Sachen sitzen, wir arbeiten die Sachen auf. Denn gerade vor kurzem ist ein Wandteppich an die Familie Goldschmidt-Rothschild restituiert worden. Also nennen Sie mir mal in Deutschland eine jüdische Familie, die prominenter hätte sein können als Goldschmidt-Rothschild. Das war ein riesiger Raubzug damals in Frankfurt. Diese Sammlung ist bestens dokumentiert. Da frage ich Sie, wieso dauert es bis zum Jahre 2024, um einen Wandteppich zu identifizieren, der einst im Besitz von Goldschmidt-Rothschild war? Das kann ja nicht daran liegen, dass man über die Jahrzehnte mit größtem Eifer die Dinge aufgearbeitet hätte. Also wir müssen erstmal unsere Hausaufgaben machen. Und dann brauchen wir einen vernünftigen, zuverlässigen, kostengünstigen Rahmen, mit dem dann die Anspruchsteller auch ihre Sachen wiederbekommen. Und zwar nicht, indem sie auf eigene Kosten jahrelang recherchieren müssen, den Bildern oder den Kunstwerken hinterherlaufen müssen, sondern indem es die gottverdammte Pflicht dieses Landes als Rechtsnachfolger des Dritten Reiches ist, diese Arbeit zugunsten der Opfer auf ihre eigenen Kosten durchzuführen, damit sie quasi sagen, guck mal, das sind die Sachen, da kommen sie her und da haben wir jetzt ein Objekt mit einem Namen in Verbindung gebracht und da haben wir nun die Erben ausfindig gemacht, die haben wir nun angeschrieben und haben gesagt, Leute, hier kommt mal her und holt euch euren Wandteppich, euer Bild oder was auch immer ab. Das wäre die Aufgabe dieses Landes schon seit Jahr und Tag gewesen und ist zweifellos die Aufgabe dieses Landes für die Zukunft. Ich kann nur hoffen, dass eine neue Bundesregierung endlich zu ihrem Wort steht und sich nicht darauf beschränkt, diese in der Zwischenzeit kaum noch zu ertragenden Sonntagsreden zu halten von der historisch-moralischen Verpflichtung dieses Landes zur Aufarbeitung des NS-Unrechts, die so leer sind wie nur irgendetwas.
Tachles Podcast.